Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Dann gab es ein winziges Detail, was jemand gesagt oder gemacht hat. Und es konnte halt in Minuten umschlagen in ganz große innere Verzweiflung.
Borderline ist ein Grauen, was sich keiner vorstellen kann. Und da, wenn ich nicht muss, möchte ich in diesen See nicht hinabtauchen müssen. Und ich weiß, dass meine Schwester dort ihr Leben verbringt. Und das ist furchtbar.
Man hat als Kliniker immer die Perspektive gehabt, Persönlichkeitsstörungen sind mehr oder weniger stabil. Wir haben das Modell des Schiffes, das irgendwie eine unterschiedlich lange Ankerkette hat. Und das Einzige, was wir machen können, ist irgendwie, dass es ein bisschen weiter von diesem Anker wegkommt. Das ist das, was wir erreichen können. Und der Perspektivwechsel ist aus meiner Sicht, dass wir uns jetzt überhaupt mit der Frage beschäftigen, gibt es diese Remission und wie können wir sie erreichen?
Ruhe nach dem Daueralarm. Wie sich Borderline heilen lässt. Von Wiebke Bergemann.
Im Sommer 2006 habe ich dann tatsächlich selber gemerkt, irgendwas läuft hier schief.
Das ist Mila, 26. Eine zierliche Frau mit langen rotblonden Haaren. Worunter sie am meisten leidet, sind Männer. Reihenweise, wahllos. Sie sucht Nähe, die sie eigentlich gar nicht aushalten kann. Nach ein paar Wochen, spätestens nach ein paar Monaten, ist alles wieder vorbei.
Es gab auch immer wieder Situationen, wo ich total angespannt war und auch wütend und gesagt habe, lass mich allein, ich will nicht reden. Und er das ernst genommen hat und gesagt hat, okay, ich lasse dich allein. Und dann saß ich da aber völlig verzweifelt, wie kannst du mich so allein lassen in dem Zustand? Und also das ist einfach in die Ambivalenz in mir. Der andere Mensch weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil ich innerhalb von 2 Minuten sage, hau ab, aber bitte geh nicht.
Jedes Mal, wenn ein Mann ihre Wohnung verlässt, und sei es auch nur, um nach Hause oder zur Arbeit zu gehen, empfindet sie dieses extreme Gefühl des Verlassenwerdens. Mila erinnert sich an die Bekanntschaft aus Ulm, eine Wochenendaffäre. Er verabschiedete sich von ihr mit den Worten, lass uns Freunde bleiben.
Das ist Anspannung, höchste Anspannung, wenn ich dann nicht mehr weiß, was ich da mache. Also das hat wirklich was Zwanghaftes, Getriebenes. Ich muss jetzt den überzeugen, sonst überlebe ich das hier nicht.
Von Panik erfasst fährt Mila ihm hinterher. 600 Kilometer nach Ulm. Ohne auch nur einen Moment lang zu überlegen. Dann steht sie in der Nacht vor seinem Haus. Aber er macht nicht auf. Zum Glück, sagt sie heute. Als Mila wieder denken kann, wird ihr klar, dass ihr Verhalten nicht gesund ist. In der Psychiatrie wird ihr Verdacht bestätigt. Sie leidet an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Es ist eine Emotionsregulationsstörung.
Also eine Störung der Kontrolle oder des Filterns von Gefühlen.
Das ist so, dass bei einem kleineren Auslöser stärkere Emotionen ist, die langsamer abklingt, aber auch schneller wieder eine andere Emotion umschlagen kann. Also stark ausgeprägte negative, aber auch positive Emotionen, die stärker ausgeprägt sind als bei Gesunden, die schneller ausgelöst werden als bei Gesunden.
Erklärt Stefan Röpke, Psychiater an der Berliner Charité.
Der zweite Teil der Erkrankung ist, dass die meisten Auslösesituationen soziale Situationen sind. Patienten haben wahrscheinlich in bestimmten Situationen Schwierigkeiten, andere zu verstehen, was die denken, was die fühlen, für Absichten haben.
Die unvermittelten, heftigen Gefühle von Borderlinern lassen sich sogar messen. In den letzten 10 Jahren konnte die Hirnforschung per Bildgebung die typischen Auffälligkeiten im Gehirn sichtbar machen.
Wir haben herausgefunden, dass Patienten sich schneiden, um die unterdrückte Konnektivität zwischen präfrontalen Arealen und limbischen System kurzfristig zu aktivieren. Es ist so, wie wenn man einen sehr starken Motor hat und sehr schwache Bremsen.
Martin Bohus arbeitet am Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim. Der sehr starke Motor, das ist das limbische System, zu dem unter anderem Amygdala und Hippocampus gehören. Hier entstehen Gefühle wie Angst. Borderliner zeigen im limbischen System eine besonders hohe Aktivierung, eine besonders schwache dagegen im präfrontalen Kortex, der die starken Gefühle eigentlich kontrollieren und bremsen soll. Bis zur hochtourigen Amygdala im ständigen Alarmzustand dringen die schwachen Bremsen kaum durch. Es sei denn, die Bremsen werden durch Schmerzen verstärkt. Verletzungen, die Borderliner sich häufig selbst zufügen, haben genau diese Funktion. Auch in anderen Regionen scheint das Gehirn von Borderlinern anders zu reagieren als bei Gesunden. Die Bilder aus dem Gehirn reichen bislang nicht, um eine Borderline-Störung sicher zu diagnostizieren. Aber sie helfen, sie besser zu verstehen.
Das hat natürlich Einfluss auf die Einstellung dem Patienten gegenüber, den Eltern gegenüber und auch insgesamt in der therapeutischen Community. Also bis diese Neurobiologie angefangen hat, sich durchzusetzen, war das ein psychodynamisches Konstrukt, dass er davon ausging, dass es irgendwie eine seltsam geartete Reifungs- und Entwicklungsverzögerung war mit Problemen in der Subjekt-Objekt-Differenzierung und ähnlichen Konstrukten, die sich spannend lesen, aber keinerlei fundierten Nachweis haben.
Ein besseres Verständnis, das bedeutet letztendlich auch bessere Behandlungsmöglichkeiten. Denn lange Zeit ging die Psychologie von einer grundlegenden Störung der Persönlichkeit aus, tief verankert in der Person, mit wenig Chancen auf Heilung. Eine Therapie schien über das schlichte Krisenmanagement hinaus wenig ausrichten zu können.
Das Anzeichen, dass es soweit ist, war, dass ich ranging und sie sagte, hallo. Und dann wusste ich, wir machen jetzt Therapie.
Doreen ist Milas jüngere Schwester. In den letzten 10 Jahren hat sie Mila durch die Krankheit begleitet. Es gab Zeiten, da haben die beiden fast jeden zweiten Abend miteinander telefoniert, stundenlang. Doreen erlebte, wie Mila in ihrem Beruf als IT-Beraterin gut funktionierte und dabei viel Geld verdiente, dann aber immer wieder ausbrach und wie von einer fixen Idee getrieben Dinge tat, die sie anschließend bereute.
Früher war es eben immer so, sobald ich den Überblick über mein Konto verloren habe und noch schlimmer, wenn der Gedanke da war, oh, da sieht es gerade gar nicht gut aus, desto mehr habe ich ausgegeben. Also je mehr ich das Gefühl hatte, da ist nichts mehr, desto mehr habe ich es rausgeworfen. Nächste Woche kam dann der Anruf, ich kann die Miete nicht bezahlen. Und da fühlt man sich natürlich immer wie so eine Geldmaschine. Und es kam der Tag, an dem ich gesagt habe, du kriegst das Geld nicht. Dann merkt man, ne, wie sie aggressiv wird und dieses Geld jetzt braucht. Das ist wie so ein Drogenabhängiger, der nichts anderes mehr sieht, außer er braucht jetzt das Geld. Weil schon wieder irgendwas im Kopf rumgespukt ist, von dem sie mir nichts erzählen wollte.
Viele Symptome von Borderline finden sich auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen. Ungefähr 70% der Patienten übrigens sind Frauen. Man geht davon aus, dass Männer eher zu Aggressionen gegen andere als zu Selbstverletzungen neigen und sich weniger in Behandlung begeben als Frauen. Häufig ist es schwierig, die verschiedenen Störungen voneinander abzugrenzen. Hinzu kommt, dass viele Borderliner zusätzlich an Depressionen leiden, an Angststörungen oder Drogenabhängigkeit. So wird derzeit kontrovers diskutiert, welche Kriterien für Borderline in das Klassifikationssystem für Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation ICD aufgenommen werden sollen. Das ebenfalls international verwendete DSM-Handbuch der American Psychiatric Association nennt aktuell 9 Symptome.
Angst vor dem Verlassenwerden, instabile Beziehungen zu anderen, instabiles Selbstbild.
Schätzungsweise 2,5% der Bevölkerung sind betroffen. Bei den 15-Jährigen ist der Anteil am höchsten.
Selbstschädigendes Verhalten in Bezug auf Geld, Sexualität, Drogen oder Essen. Wiederholte Selbstmordabsichten und selbstverletzendes Verhalten. Schnelle Stimmungswechsel.
Möglicherweise steigt die Zahl der Betroffenen sogar. Kinder- und Jugendpsychiater berichten von immer mehr Selbstverletzungen bei ihren Patienten.
Ein chronisches Gefühl der Leere, heftige Wutanfälle, Dissoziative Zustände.
Einzelne Symptome kennen die meisten Menschen von sich selbst. Doch erst wenn sie eine kritische Schwelle übersteigen und mindestens 5 Merkmale zusammenkommen, gilt das als Erkrankung. Die Übergänge sind fließend. Am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit liegt eine Frau im Kernspintomographen, der ihre Hirnaktivitäten aufnimmt. Gleich um die Ecke, in einem Nebengebäude, eine weitere Röhre mit einer zweiten Probandin. Beide Frauen sind über ein Videobild miteinander verbunden. Sie können sich sehen, aber nicht hören. Gemeinsam sollen sie eine einfache Aufgabe bewältigen. Immer wenn der Versuchsleiter einer Frau ein Signal auf eine der 4 Bildschirmseiten spielt, muss sie per Augenbewegung mitteilen, wo sie das Signal sieht. Die Aufgabe ist bewältigt, wenn ihre Mitspielerin verstanden hat und ihren Blick in die gleiche Richtung wendet.
Das ist etwas, was ja schon Babys lernen. Ja, wenn sie ihre Mutter angucken und die Mutter guckt dann woanders hin, dann folgen Babys diesem Blick. Und deswegen glauben wir, das ist eine der ganz, ganz frühen, ganz, ganz basalen Formen sozialer Interaktion. Aber sie ist trotzdem ganz wichtig, damit wir ein Gefühl davon haben, wir teilen im Moment unsere Umwelt, weil wir gemeinsam auf das gleiche Objekt gucken.
Der Psychologe Peter Kirsch und sein Team verfolgen, was in den Gehirnen der beiden Frauen passiert. Dabei zeigt sich immer wieder das gleiche Muster, eine hohe Aktivität im temporoparietalen Übergang, einer Region, in der Bewegung und Intentionen verarbeitet werden. Bei gesunden Frauen stimmen die Bilder aus den beiden Scannern sowohl im zeitlichen Verlauf als auch in der Intensität weitgehend überein. Kirsch spricht von einer Koppelung der Gehirne in diesem Moment. Die Bilder passen zusammen wie bei einem Memory-Spiel.
Und bei Borderline-Patienten, zumindest bei akuten Borderline-Patienten, ist die Kopplung nicht größer, als wenn es gar keine Interaktion gegeben hätte. Ja, also wir sehen sozusagen einfach keine Kopplung.
Wahrscheinlich ist das eine der neuronalen Grundlagen für das gestörte Verhältnis von Borderlinern zu anderen Menschen. Eine Überraschung erleben die Hirnforscher, als sie ehemalige Patienten an dem Versuch beteiligen. Im Alltag leiden sie kaum mehr unter den typischen Borderline-Symptomen. Und tatsächlich gleichen auch ihre Hirnscans denen gesunder Probanden. Ihre Hirnfunktionen scheinen sich in diesem Bereich normalisiert zu haben.
So, dann können Sie einmal hier Platz nehmen, bitte. Ich würde jetzt zunächst mal Ihren Kopf mit Kopfumfang ausmessen.
Spannendes beobachtete auch eine Forschergruppe an der Universität Heidelberg. Hier wurden mit dem EEG die Hirnströme von Borderline-Patienten gemessen, während sie visuelle Reize verarbeiteten. Der Versuchsaufbau war relativ einfach. Den Probanden wurden Gesichter auf einem Computerbildschirm gezeigt, die Freude oder Ärger oder beides zeigten.
Die haben praktisch 2 Tasten am Computer, ich glaube, es sind diese Pfeiltasten, legen die Finger drauf und die müssen einfach nur sagen, okay, dieses Gesicht kommt mir ärgerlich vor oder dieses Gesicht kommt mir fröhlich vor und dann einfach eine Taste für ärgerlich drücken und eine für fröhlich. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern das ist meiner Meinung nach ärgerlich und das ist fröhlich.
Erklärt die Neuropsychologin Katja Bertsch. Der Versuch verdeutlicht, wie stark die negativen Erwartungen von Borderlinern gegenüber anderen Menschen sind. Weitaus häufiger als gesunde Probanden nahmen sie Ärger in den Gesichtern wahr. Selbst bei einem eindeutigen Lächeln drückten 10% der Borderliner den Ärgerlich-Knopf. Bei den EEG-Messungen interessieren sich Bertsch und ihre Kollegen vor allem für 3 Zeitpunkte. Den ersten Ausschlag nach ca. 100 Millisekunden im visuellen Kortex. Das Gehirn registriert hier einen ersten Sehreiz. Da ist etwas. 70 Millisekunden später beginnt das Gehirn, die Strukturen eines Gesichts zu erfassen. Nach etwa 300 Millisekunden wird dann das Gesicht eingeordnet. Zu wem gehört es? Welche Gefühle zeigt es? Im Versuch schlug das EEG besonders hoch aus nach 100 Millisekunden, also in der frühen Verarbeitung. Allein der visuelle Reiz versetzt Borderliner offenbar schon in Alarmbereitschaft. In der späteren Verarbeitung fielen deren Hirnströme dagegen schwächer aus als bei der gesunden Kontrollgruppe. Für die Bewertung der Gesichter brauchen Borderliner mehr Zeit und machen häufiger Fehler.
Unsere Vermutung ist, dass durch diese erste erhöhte Aktivierung in den visuellen Arealen eben diese weitere Verarbeitung blockiert wird oder schlechter möglich ist. Ich bin so fokussiert auf vielleicht das Angstmachende oder auf mich selbst, auf meinen Puls oder worauf auch immer, dass ich die Details in der Situation gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Wie die Mannheimer wiederholten die Heidelberger Forscher den Versuch erstmals auch mit ehemaligen Patienten, die so weit gesundet waren, dass sie medizinisch nicht mehr als Borderliner galten. Besonders spannend: in der ganz frühen Reaktion nach 100 Millisekunden unterschieden sie sich nicht mehr von gesunden Probanden.
Das Erfreuliche ist eigentlich, dass diese frühen Prozesse remittieren, weil das ist ja was total Schnelles, Automatisches.
Offenbar kann die Therapie die grundlegenden Hirnfunktionen verbessern, die sich nicht bewusst kontrollieren lassen. Es sind diese ersten Überreaktionen, die wahrscheinlich die nachgeschalteten Fehlfunktionen auslösen. Deswegen könnten gerade sie der Schlüssel für die Gesundung sein. Die Studien mit ehemaligen Patienten machen Hoffnung, haben aber ein Problem. Die Hirnfunktionen wurden im Nachhinein, nicht aber im akuten Zustand gemessen. Es wäre also denkbar, dass es den Betroffenen vor der Therapie zwar sehr schlecht ging, ihre Hirnaktivitäten aber zu diesem Zeitpunkt schon vergleichsweise wenig verändert waren und dass sie gerade deswegen gesunden konnten. Mit anderen Worten, möglicherweise zeigen die Studien nicht das Ergebnis einer Gesundung, sondern deren neuronale Voraussetzung. In Heidelberg werden nun Vorher-Nachher-Studien durchgeführt, um die Ergebnisse zu überprüfen. Wie bei anderen psychischen Erkrankungen deutet viel darauf hin, dass die Störung durch erbliche und psychosoziale Faktoren ausgelöst wird. Borderliner kommen wahrscheinlich schon mit einer besonderen Empfindlichkeit auf die Welt, reagieren dann empfindlicher auf das, was sie erleben. Viele berichten davon, dass sie in ihrer Kindheit Vernachlässigung oder Gewalt erlebt haben. Schätzungsweise 65% wurden sexuell missbraucht. Doch nicht immer ist die Verletzung so offensichtlich.
Dieses kleine Kind, was ich aber war, habe ich halt dann schon relativ schnell irgendwie in eine Ecke verstaut und nicht mehr gesehen. Und das trägt wahrscheinlich auch noch dann zu der Leere bei, wenn du einen ganz wichtigen Teil eigentlich deiner Identität wegstecken musst. Und dann ja, entsteht da so ein großes schwarzes Loch.
Mila hat kaum Erinnerungen an ihre Mutter. Eine Frau ohne Interesse für ihr Kind und innerlich abwesend. Auch ihr Vater war nicht für sie da, sondern verlangte umgekehrt, dass sie für ihn da sein sollte.
Also eigentlich ist es eine Vernachlässigung von der Seite meiner Mutter her und ein Missbrauch von der Seite meines Vaters. Denn mein Vater und meine Mutter waren sehr schnell schon in der Beziehung auch nicht mehr so richtig miteinander. Und mein Vater hat dann quasi sich einen anderen emotionalen Ansprechpartner gesucht und das war ich. Aber ich war ein Kind. Letztendlich ist es dann zusammengebrochen, als er dann doch angefangen hat, sich eben andere Frauen auch außerhalb der Beziehung zu suchen. Und dann ging es mir nämlich schlecht. Ich habe ihm Vorwürfe gemacht.
Das wissen wir heute und können heute sagen, wir sind nicht schuld. Aber wir haben uns beide sehr lange gefragt, was wir wohl falsch gemacht haben. Dass die Mutti uns nicht lieb hat. Und warum wir dafür sorgen müssen, dass es ihr gut geht. Und das ist heute noch so.
Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die beiden Schwestern im Radio nur mit Pseudonym erscheinen wollen, um ihre Eltern zu schützen.
In der Behandlung von Borderline zeigen immer mehr Studien, dass Therapien vor allem dann wirken, wenn sie auf diese Störung zugeschnitten sind. Vor allem zwei Therapieformen haben sich in den letzten Jahren als wirksam erwiesen. Eine davon ist die mentalisierungsbasierte Therapie. Mentalisierung bezieht sich dabei auf die Fähigkeit zu erkennen, wie Wünsche, Vorstellungen und Gedanken zu Verhalten führen. Am Ende versteht der Borderliner sich und andere besser. Der Brite Peter Fonagy, der die mentalisierungsbasierte Therapie mitentwickelt hat, erklärt sie so: Ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Also bin ich.
if you just kind of sit and ask the person to talk to you and you don't do anything, then nothing is going to happen. In fact, they're going to get worse.
Wenn Sie sich als Therapeut einfach hinsetzen und zuhören, werden Sie wenig erreichen. Die Störung kann sogar schlimmer werden. Deswegen ist die MBT eine sehr aktive Intervention. Der Patient muss fühlen, dass er als Person erkannt wird, mit eigenen Wünschen, eigenen Gefühlen und eigenen Intentionen. Wenn der andere merkt, dass ich, der Patient, Kontrolle über meinen Verstand und meinen Körper habe und er mir das auch zeigt, dann kann ich ihm vertrauen. Und dann muss ich auch nicht mehr hyperwachsam sein.
Die deutschen S2-Leitlinien für Persönlichkeitsstörungen stufen nur eine Therapie als spezifisch wirksam ein. Die DBT, die dialektisch-behaviorale Therapie, die mittlerweile an 35 Kliniken durchgeführt wird, mit guten Ergebnissen. Der Psychiater Martin Bohus und seine Kollegen haben ehemalige Patienten 15 Jahre nach der Entlassung nach ihrem Befinden befragt. 70% führen nach eigenen Angaben ein sinnerfülltes Leben. Rund 40% sind sogar ganz frei von Symptomen.
Im wissenschaftlichen Sinn erfüllen diese 70% nicht mehr die Kriterien einer Borderline-Störung. Der Fachbegriff heißt, das ist eine Symptomreduktion. Aber wir waren uns ja lange Zeit unsicher, ob mit der Symptomreduktion tatsächlich auch die Befindlichkeiten sich verbessern. Es kann ja sein, dass sich Symptome verschieben, dass ganz andere Probleme auftreten und dass wir die falschen Dinge messen. Und wir sind dann doch ganz zufrieden, dass offensichtlich eine relativ hohe Korrelation besteht zwischen der Symptomreduktion und der Verbesserung der Lebenszufriedenheit.
Im Zentrum der DBT steht das Skills-Training. Dabei werden Fertigkeiten geübt, wie zum Beispiel innere Achtsamkeit oder der Umgang mit anderen Menschen. Auch Mila hat vor 10 Jahren die Therapie gemacht. Seitdem hat sie immer einen Notfallbeutel dabei, mit allem, was sie braucht, wenn sie panisch wird.
Kürzlich entdeckt und für sehr, sehr wertvoll befunden, gibt es hier Chili-Gummibärchen. Das sind ganz scharfe Gummibärchen, die habe ich in so einer Box drin. Das ist eine Idee aus dem Skills-Training tatsächlich, dass wenn ich von Emotionen überflutet werde, dass dann ganz starker Sinnesreiz eben hilfreich sein kann, um dann wieder so bei sich an, sich selber wieder zu spüren. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese Ammoniak-Geschichten, da riechen Menschen an Ammoniak. Es gibt auch so Gummibänder am Handgelenk, die man dann schnipsen lassen kann, weil hier gerade am Handgelenk tut es halt echt weh, wenn so ein Gummiband schnipst. Und da bin ich dann erstmal eine Weile beschäftigt und mit diesem Reiz nämlich und kann mich nicht mehr um die anderen Gefühle kümmern.
Die DBT hat Mila geholfen, ihren Alltag zu bewältigen, zur Arbeit zu gehen und eine mehr oder weniger stabile Beziehung zu führen. Nach außen hin hatte sie sich im Griff und zeigte keine Symptome mehr. Das ging gut, bis Mila vor 4 Jahren einen verheirateten Mann kennenlernte, in den sie sich heftig verliebte. Ihr neu gefundenes Gleichgewicht begann zu wanken.
Und dann kam der Punkt, wo es dann hieß, und jetzt gucken wir aber auch hin zu den eigentlich zugrunde liegenden, im Kern ganz schlimmen Gefühlen. Und da ist halt wirklich existenzielle Bedrohung. Wenn deine Eltern dich nicht wahrnehmen und im Stich lassen und du bist ein kleines Kind, dann denkst du, du musst sterben. Und das waren die Gefühle, die angetriggert wurden, wenn er die Tür verließ. Dann habe ich gedacht, ich überlebe das hier nicht.
Das heißt, die gehen mit einem Radarsystem durch die Welt, die immer sagt, okay, wo droht eine von diesen Primäremotionen und das vermeide ich jetzt möglichst. Exposition heißt dann, wir bringen diese Patientin oder dem Gehirn dieser Patientin bei, diese Emotionen sind heute prozessierbar, überlebbar, tolerierbar. Und dazu müssen wir zurück, wie in einer klassischen Trauma-Exposition, auf diese Basiserfahrung und ihr vermitteln in Form von Exposition, schau, das war damals so, es war schlimm, aber heute ist es aushaltbar.
Mila hat sich noch einmal in ihre Kindheit begeben, in die dunklen Ecken in ihrem Inneren, die sie so lange Zeit vor sich selbst verborgen gehalten hatte, um endlich zu verstehen, was die großen Schmerzen in ihr auslöste.
Bohus ist überzeugt, was bei Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung funktioniert, das hilft auch anderen Borderlinern.
Insgesamt besteht die Gefahr, dass man zu lange den Fokus auf Überleben statt auf sinnerfülltes Leben richtet. Aber auf die grundlegenden emotionalen Muster nicht kommen. Und wir haben das jetzt durchexerziert in der PTBS, dass das geht und dass es schnell geht und dass es tiefgreifend verändert und arbeiten jetzt daran, diese Erfahrungen auf die gesamte Erfahrung der Borderline-Patienten, nämlich diese zwischenmenschlichen traumatischen Erfahrungen, die nicht sexuellen Missbrauch sind, zu übertragen und auch da mit Expositionsbehandlung zu arbeiten. Und die ersten Daten schauen ziemlich gut aus. Also so, dass wir denken, dass wir in 2 Jahren hier nochmal einen Durchbruch erzielen werden können. Und dann, glaube ich, haben wir, ich würde mal sagen, große Probleme der Borderline-Störung vielleicht gelöst.
Noch vor 10, 15 Jahren galt Borderline als kaum heilbar. Das hat sich geändert. Die neuropsychologische Grundlagenforschung bietet erste Bausteine für ein neuronales Modell der Erkrankung. Auch die Therapien entwickeln sich weiter. Entscheidend wird sein, dass die Erkenntnisse aus der Forschung möglichst flächendeckend umgesetzt werden.
Mila hat es inzwischen geschafft. Sie bezeichnet sich selbst als trockenen Borderliner. Noch während der letzten Therapie hat sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht.
Ein Teil von mir wird immer traurig darüber sein, dürfen und müssen. Das geht einfach nicht weg. Und andererseits ist es aber für uns eben machbar geworden, durchaus gut mit auch der Störung zu leben, ohne sagen zu müssen, ich habe noch eine Störung, ja, ich habe noch Schwierigkeiten, aber wer hat keine? So, ne? Ich würde nicht unterschreiben, dass man diese Störung oder Erkrankung eben hat und damit leben muss. Für immer.
Ruhe nach dem Daueralarm. Wie sich Borderline heilen lässt. Von Wiebke Bergemann. Es sprachen Axel Gottschick, Susanne Reuter und Jürgen Albrecht. Ton und Technik Christoph Schumacher. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.